Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Seit rund 80 Jahren wird es in Vereinen gespielt und in Ligen, Bundesliga zum Beispiel und auch der ganze Unterbau ähnlich wie beim Fußball. Und um das zu organisieren, braucht man natürlich eine Organisationsstruktur und die haben wir uns gegeben und deswegen gibt es diesen DTKV.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Kennt ihr noch Tipkick? Ja, das ist dieses Spiel, wo man mit dem Finger diese Spielfigur auf den Kopf haut. Dadurch bewegt sich ein Schussbein und ein nicht runder Ball fliegt ins Tor, wenn man es gut gemacht hat. Tipkick, ich glaube, das haben wir in der Jugend-Kind-Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gerne gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Die Kinder von heute, die kennen das vielleicht gar nicht mehr. Aber die Älteren unter euch, die haben es vermutlich gespielt. Tipkick war eine flache Fußballspielfeldanlage, zwei Tore drauf, ein beweglicher Torhüter, der von vornherein schon seine Arme hochgehoben hatte und den konnte man per Knopfdruck dann nach links oder rechts bewegen und eben eine Figur. Und der Ball war nicht rund, sondern so ja, achteckig irgendwie, zweifarbig, schwarz und weiß. Und die Farbe, die oben lag, die durfte dann den nächsten Schuss setzen. Ich glaube, so in Kürze die Regeln vom Tipkick, was sicherlich sehr, sehr interessant gewesen ist. Es gibt heute noch Tipkick, ja, und es gibt sogar den deutschen Tipkick-Verband, DTKV. Und den Präsidenten des Verbandes, Peter Funke, den habe ich mal zum Interview gebeten und mit ihm habe ich dann über Tipkick gesprochen. Gibt es das noch? Wird das heute noch gespielt? Wie professionell wird es gespielt? Und ihr werdet euch wundern, es wird sehr professionell in Deutschland gespielt. Hier also das Gespräch mit Peter Funke, dem Präsidenten des deutschen Tipkick-Verbandes. Peter Funke darf ich begrüßen, den Präsidenten des DTKV, des Deutschen Tipkick-Verbandes. Herr Funke, dass es einen Verband gibt für diese Sportart, für dieses Spiel, müssen wir gleich mal drüber reden, ist es Sport, ist es Spiel, zeigt, wie professionell das Ganze in Deutschland geführt wird, offensichtlich. Liege ich da richtig, dass wir durch diesen Verband angedeutet bekommen, Tipkick in Deutschland ist mehr als nur Freizeitvergnügen?
Richtig, also natürlich ist es ein Freizeitvergnügen, aber seit rund 80 Jahren wird es in Vereinen gespielt und in Ligen, Bundesliga zum Beispiel und auch der ganze Unterbau ähnlich wie beim Fußball. Und um das zu organisieren, braucht man natürlich eine Organisationsstruktur und die haben wir uns gegeben und deswegen gibt es diesen DTKV.
Ja, ich glaube, es hat jeder früher, ich sage jetzt mal jeder, Tipkick gespielt. Also ich habe es sicherlich gemacht, Sie werden es natürlich gemacht haben. Jeder kann sich daran erinnern, wenn man sich wieder geärgert hatte, weil man diesen Ball nicht richtig getroffen hatte, der eigentlich gar nicht rund ist, sondern so ein bisschen achteckig. Aber es hat einfach Spaß gemacht und ja, aus einer kleinen Tischplatte brauchte man nichts. Gut, man brauchte einen Gegner. Konnte auch gegen sich selber spielen. Aber das war ein Spiel, was in unserer Kindheit, heißt 70er Jahre, 80er Jahre, sehr, sehr beliebt war damals. Ist es heute immer noch so?
Ja, also es gibt ja einen Hersteller und der ist nach wie vor auf dem Markt, weil er immer die Zahlen an Verkäufen erzielt, die dazu notwendig sind, das Überleben der Firma zu sichern. Und das zeigt uns, dass die Begeisterung und das Interesse an dem Tipkick nach wie vor besteht.
Aus diesem Hobby, aus diesem Spaß heraus, Fußball auf kleinen Zentimetern quasi spielen zu können, diesen Schritt dann in die Professionalität zu sagen, das ist für mich Leistungssport, ich trainiere das, ich vergleiche das mal so mit Minigolf vielleicht, was ja auch eher so ein Freizeitvergnügen ist und dann durchaus auch mit Sportlern sehr hochwertig und leistungsstark geführt wird, ist ja vielleicht auch vergleichbar mit Tipkick. Wer macht diesen Schritt? Wer geht ihn weiter und sagt, nee, es reicht mir nicht, den Nachbarnjungen zu schlagen, wenn wir Spaß haben und spielen mal, sondern das will ich professionell, weil Sie eingangs gesagt haben, wir haben sogar eine Bundesliga.
Also ich glaube, der Schritt ergibt sich so ein bisschen aus der Unzufriedenheit, wenn man auf diesem relativ kleinen Feld relativ große Schwierigkeiten hat, den Ball Richtung Tor zu bekommen. Und man dann einmal schaut, wie das bei uns gestaltet wird. Wir haben Holzplatten etwa im Maßstab 1 zu 100 zu einem Fußballfeld, mit Filz bespannt, mit Metalltoren. Und der ganz große Unterschied ist, die Spieler, die wir verwenden, deren Füße sind gefeilt, also die sind sozusagen für das Spiel bearbeitet worden. Früher hat man das von Hand gemacht. Also ich zum Beispiel kenne das noch, dass man sich stundenlang dahingesetzt hat mit der Feile, die das bearbeitet hat. Heute gibt es da ein bisschen noch maschinelle Unterstützung. Auch der Hersteller stellt es mittlerweile schon von vornherein zur Verfügung. Und dann merkt man einfach, wie man besser schießen kann. Also ich würde mal so vom Fußball her vielleicht einen Vergleich nehmen, der Unterschied von einem Plastikball zu einem Lederball. Oder auch, wenn Sie vorhin das Beispiel Minigolf gebracht haben, da ist es ja ähnlich, wenn man mal schaut bei so einem Minigolf-Wettbewerb. Die kommen da mit einem Koffer, da sind, glaube ich, so circa 200 Bälle drin, die verschieden sind, mit verschiedenen Materialien. Und so im weiteren Sinne ist das bei uns auch. Also da unterscheiden wir uns sozusagen von demjenigen, der das so aus dem Geschäft gekauft hat und zu Hause aufgebaut hat. Und was einfach interessanter ist und spannender, daraus ist das entstanden, dass sich dann immer mehr Leute zusammengefunden haben, die dann auch gesagt haben, wir wollen eben nicht nur zu Hause mal mit irgendwelchen Kumpels und Freunden spielen, sondern wir würden auch gerne mal gegen andere spielen aus anderen Städten. Und so ist das dann irgendwann mal zusammengekommen und gewachsen, dass wir heute in ganz Deutschland und auch in der Schweiz verteilt Vereine haben, die dann eben gegeneinander spielen.
Sie haben dieses Profimaterial angesprochen. Es sieht ja, ich will es jetzt nicht beleidigend ausdrücken, aber ziemlich verheerend und abgenutzt aus. Wer also ein nagelneues Spiel sich kauft, kriegt da eine wunderschön gestaltete Figur, die sieht top aus, da ist alles top in Ordnung, der Torwart, alles ist klasse. Wenn man die ich sage jetzt mal, Profispieler sich ansieht, da ist das Schussbein komplett nur Metall, das sieht also total, ja, minimalistisch aus. Also die Optik scheint ja nur wirklich überhaupt gar keine Rolle zu spielen, sondern nur die Effizienz. Ich will erfolgreich sein. Da wird ja gefeilt und gemacht und getan. Gibt es für jeden Schuss, den man jetzt ansetzen möchte, einen Effet-Schuss oder einen Vollschuss oder was auch immer, eine eigene Figur, die man sich selber so quasi zusammengebastelt hat?
Also im Prinzip schon. Also man darf bei einem Spiel insgesamt 5 Spielfiguren auf dem Feld haben, die man also jeweils dann austauschen kann vor dem Schuss. Die ganz groben Unterschiede sind dahingehend zu sehen, ein Fuß, der etwas länger ist, mit dem kommt man besser unter den Ball, dann kann man also eher die Bälle hochschießen. Also wenn man zum Abwehrspieler nur noch einen kurzen Abstand hat, kommt man dann problemlos noch über diesen Abwehrspieler hinüber. Während so ein kürzerer Fuß dann eher Präzisionsschüsse ermöglicht. Wenn man also dann so einen festen Schuss macht, dann kann man damit exakt erzielen. Und es gibt dann eben Leute, die haben ihre individuellen Erfahrungen gemacht. Die haben das zu Hause ausprobiert und dementsprechend feilen die sich ihre Füße dann zusammen mit irgendwelchen Neigungen, Neigungswinkeln. Je nachdem, wie das jeder so für sich selber am praktikabelsten findet. Es gibt also da relativ wenige Normen für alle. Das muss jeder sozusagen für sich selber irgendwie herausbekommen, mit welchem Material er am besten zurechtkommt.
Aber das macht es ja auch so interessant, dass jeder für sich selber ein bisschen experimentieren kann und handelsüblich da das kauft und dann erstmal anfängt, seine Individualität da rein zu schrauben, zu feilen, wie auch immer. Jetzt haben wir natürlich verständlicherweise über die Spielfigur an sich, da denkt man immer sofort an den Spieler, den Schützen gesprochen, weil er soll nun mal für die Tore sorgen. Aber wir haben auch einen Torwart, der ist ja eigentlich so handelsüblich, da kann ich mich erinnern, war so eine blaue kleine Kiste, 2 Knöpfe drauf und dann kann man den nach links und rechts bewegen. Bei den Profispielern wird es vermutlich ja auch nicht anders gehen. Was optimieren die denn beim Torwart?
Also beim Torwart gibt es ganz klare Regeln. Diese Figur selber darf in keinster Weise bearbeitet werden. Die einzige Veränderung ist, dass der mit einem dünnen Farbüberzug versehen werden kann, wenn jemand ihn bemalen möchte. Und der große Unterschied ist aber, dass diese Knöpfe bei uns nicht mehr verwendet werden. Also wir halten nicht dadurch, indem wir den Torwart nach links oder rechts werfen. Wir haben da einen starren Kasten und durch das Hin- und Herbewegen dieses Torwarts versuchen wir dann, die Bälle zu halten. Weil man einfach festgestellt hat, wenn man so den Torwart durch Drücken nach unten bewegt, ist es ganz oft der Fall, dass der Ball dann noch drüber springt. Und deswegen hat sich das irgendwann mal so entwickelt, dass man das bleiben ließ und machen eigentlich alle. Also auch wenn wir so mal jemanden haben, der das erste Mal da ist, die kommen dann eben mit diesen erwähnten Druckknöpfen daher. Aber wenn Sie dann mal einen Torwart von uns in der Hand haben, mit diesem starren Kasten, der ist dann aus Holz oder aus Metall, dann entscheiden sich im Prinzip alle dafür, das zu verändern.
Also da kann ich mich auch dran erinnern, ich hatte immer so den Eindruck, wenn ich diesen Knopf gedrückt habe, die Reaktion des Torwarts war doch recht langsam. Also drücken und sofort umfallen war da nicht. Und wenn man diese, das war ja eine Plastikschachtel quasi, dieses blaue Teil, nicht sauber festhielt, dann verrutschte das sowieso. Und das war alles sicherlich für Amateurspieler, wie wir waren, absolut ausreichend. Aber für euren Profibereich ja sicherlich nicht. Also da muss es immer noch die optimale Lösung sein. Also wir haben jetzt den Torwart, wir haben den Spieler. Jetzt haben wir noch diesen Ball. Sieht ja fast aus wie so ein Achteck-Oktagon, glaube ich, sagt man dazu. Darf man den denn in irgendeiner Form verändern, ihn besser machen? Könnte man ihn besser machen, als er sowieso schon ist?
Also, ich glaube, damit hat sich noch keiner so intensiv beschäftigt, ob er an diesem Ball da irgendwelche Manipulationen vornehmen könnte. Das ist aber absolut tabu. Also wir verwenden die gleichen Bälle wie die, die man im Geschäft kaufen kann. Und bei uns wird eher darauf geschaut, dass die nicht allzu lange im Einsatz sind, weil die dann durch das Beschießen mit den Edelstahlbeinen nicht so lange halten, wie wenn man das vielleicht etwas vorsichtiger macht. Das heißt, die Bälle werden dann eben regelmäßig ausgetauscht. Nicht ganz so schnell wie bei so einem Tennismatch, aber dann doch eben relativ oft bei so einem Turnier. Also wenn so eine deutsche Meisterschaft ist mit 150 Teilnehmern zum Beispiel, dann kommen da schon auch ähnlich viele Bälle zum Einsatz über die 2 Spieltage.
Also sie werden schon abgenutzt oder man hat zumindest das Gefühl, dass so ist und sagt dann lieber wieder mit nagelneuen spielen, als dass man was gebraucht hat, weil das könnte theoretisch dazu führen, dass ich verliere?
Ja, also die Bälle leiden tatsächlich unter dem Bearbeiten durch diese Füße. Und das ist teilweise ja eben bei den strammen Schüssen doch eine recht große Belastung für den Ball sozusagen. Und der hält er nicht so lange stand. Dann merkt man schon, dann so ganz kleine Schäden da. Und er neigt dann dazu, immer runder zu werden. Und genau das wollen wir ja eben nicht. Und man sieht das eben, wenn man länger spielt, nimmt man den Ball kurz in die Hand und sieht dann, ist der noch gebrauchsfähig oder nicht. Und wer das halt nicht mehr ist, ja, dann ist das für den Ball zumindest im Turnierwettbewerb dann zu Ende. Oftmals verwendet man die natürlich noch zum Trainieren und zu Hause, weil das da ja alles nicht ganz so streng ist. Aber für die offiziellen Veranstaltungen hat dann der Ball ausgedient.
Wir haben es ein paar Mal gesagt, der Ball ist nicht rund, verständlicherweise. Er muss ja irgendwann mal auch liegen bleiben. Wenn er nur rollt, geht das Spiel gar nicht. Wir wissen von dem normalen Feld draußen, wenn draußen gespielt wird, normale Fußballspiele, dass die Techniker sich diesen Ball ganz genau zur Seite legen, dass also das Ventil seitlich steht, weil dadurch ein bisschen mehr Effekt reinkommt und was da alles für individuelle Ideen sind. Gibt es das bei diesem Ball auch? Bei diesem Achteck kann man da irgendwie ganz besonders treffen? Also wir haben früher gesagt, Figur hinstellen, schießen, fertig. Aber das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Gerade wenn man dann ja das Schussbein entsprechend so eingestellt hat, dass man mit Effet schießen will oder was, dann muss man ja wahrscheinlich auch diesen Ball anders treffen. Ist das unterschiedlich? Muss man genau gucken, auf welche Ecke man dann zielt und trifft?
Ja, also zum einen, er hat sogar 12 Ecken, dieser Ball, also noch komplizierter gestaltet. Und man kann genau sehen, also der Ball liegt eben nicht immer gleich durch diese Eckenform. Und dann weiß man, wenn man etwas länger spielt, was man machen muss, um den Ball sozusagen genau so fliegen zu lassen, wie man sich das vorstellt. Also nicht jede Schuss- oder Ballposition ermöglicht die gleiche Schussposition. Und das ist eigentlich auch dann der Grund, warum es bessere und schlechtere gibt. Wer also den Ball sozusagen besser lesen kann, wie beim Golf, die Leute, die dann genau gucken, wie die Grashalme stehen und die Neigung des Platzes auf dem Grün. So ähnlich ist das dann auch bei uns, wer den Ball gut lesen kann und dann darauf entsprechend reagiert, der wird dann auch erfolgreicher sein als jemand, der diese Fähigkeit noch nicht so ausgeprägt hat.
Würden Sie sagen, die Spiele entscheiden die Feldspieler, also die Tipp-Kick-Figuren und nicht der Torwart?
Oh, das ist unterschiedlich. Also ich persönlich, ich habe vor 45 Jahren angefangen. Ich war noch nie ein guter Torwart, war es nie und ich werde es auch nicht mehr. Also ich musste immer schauen, dass ich möglichst wenigstens ein Tor mehr schieße als der andere. Und es gibt aber Spieler, die genau auf die andere Fähigkeit ausgeprägt sind. Die sind im Tor so wunderbar, dass sie dann oft auch 1-0 gewinnen und 2-1. Das ist also eine individuelle Fähigkeit. Manche sind eben mehr Richtung Offensiv und andere mehr Defensiv. Und das ist auch ein schöner Aspekt des Spiels, dass da eben nicht jeder genau das Gleiche wie der andere macht, sondern eben nach persönlichen Fähigkeiten und Einschätzungen. Und daraus ergeben sich dann auch im Wettbewerb die Unterschiede. Wer also das, was er am besten kann, auch am besten umsetzen kann, der wird dann am Schluss vorne liegen.
Sie selbst spielen in der Bundesliga, wenn es noch stimmt, für die flinken Finger Bruck. Man merkt so ein bisschen an den Namen. Es ist nicht, dass die Bundesliga-Vereine aus dem Fußball, also draußen sage ich jetzt mal, sagen, wir machen eine Tippkick-Abteilung und spielen das. Anders als im E-Sports, wo sehr, sehr viele Vereine sagen, da wollen wir hin, das ist ein neuer Markt, die Jugend von heute, da müssen wir rein. Tippkick selber ist immer noch so ein bisschen, ja, in der Öffentlichkeit taucht es gar nicht auf, obwohl wir haben darüber gesprochen, die Bundesliga geht runter bis zur Regionalliga, also es wird da schon professionell gespielt. Es gibt große Städte dabei, aber keine großen Vereine. Fehlt da noch so ein bisschen der Background, die Infrastruktur, dass die großen bekannten Fußballvereine sagen, ja, diese Sportart nehmen wir auch auf, weil zum einen sowieso traditionell, jeder kennt es, naheliegend ist auch einem Bundesliga-Verein anzugliedern.
Also wir werden dem auf jeden Fall offen gegenüberstehen und ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel der Uli Hoeneß früher auch total gerne Tippkick gespielt hat, vielleicht macht das heute noch. Aber es ist nicht so direkt der Bezug von diesen großen Vereinen zu uns da. Und ein Grund ist sicherlich, wenn man mal so vergleicht, so Sportschau-Sendungen von vor 20, 30 Jahren und heute, das ist eben heutzutage sehr fußballbetont. Und viele Sportarten, die es auch noch gibt, erscheinen halt auch im Fernsehen relativ selten. Wenn mal Olympische Spiele sind, dann ist für 2 Wochen da natürlich eine andere Thematik da. Aber unter dem Jahr gehen diese anderen Sportarten eher unter. Und das haben wir auch so ein bisschen. Wir merken dann schon, wenn wir auch mal im Fernsehen präsent sind, wir von uns waren schon welche im aktuellen Sportstudio und solche Geschichten, dann ist auch das Interesse größer, weil natürlich die Bekanntheit dann und die Öffentlichkeitswirksamkeit hat natürlich dann Folgen. Aber im Allgemeinen kämpfen wir eben auch damit, dass wir dann nicht so übermäßig wahrgenommen werden, wie wir uns das wünschen würden.
Es geht da mehr so in diese Richtung, wir machen mal was Spektakuläres, was ganz Besonderes. Wir holen die mal und dann gucken wir mal und dann sind sie wieder weg. Also im Endeffekt, benutzt man sie, um etwas Spektakuläres darzustellen, wo eine kurze Wertigkeit da ist, um sie dann wieder in die Vergessenheit zu schieben. Was macht denn der DTKV, Sie als Präsident, um da in die Öffentlichkeit zu gehen, um das mehr zu leisten? Klar, das Internet steht Ihnen natürlich auch dafür zur Verfügung, aber wie viel muss man investieren, um Aufmerksamkeit dann zu bekommen?
Also wir haben, wenn wir Turniere zum Beispiel haben, werden dann örtlich immer auch die örtlichen Zeitungen eingeladen, und auch Fernsehsender, und die kommen auch. Also wir haben wirklich ein ganz gutes Medienecho. Uns haftet vielleicht so ein bisschen das an, dass ganz viele mit dem Tippkick was anfangen können, zumindest auf dem Gebiet des alten Westdeutschland, weil in der DDR gab es das nicht. Also viele können mit dem Begriff Tippkick was anfangen, aber verbinden das dann eher mit einem Kinderspiel oder Jugendspiel und können sich das so gar nicht vorstellen, dass bei uns eben Leute mitspielen, die 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind. Und dieser Sprung, den zu überwinden, das ist leider nicht so ganz einfach.
Liegt es auch daran, dass diese Sportart, wir haben es ja nun thematisiert, ein bisschen in der Durchführung, um erfolgreich zu sein, kompliziert ist. Ich weiß, ich kann das Spiel betreiben, dafür muss ich nichts können. Also das ist ja, jeder kann es spielen, so würde ich es fast sagen. Aber wenn ich natürlich jetzt gegen einen, selbst aus der Regionalliga, was bei euch die unterste Klasse ist, der würde mich nach Strich und Faden zusammenschießen, hätte ich nicht mehr ansatzweise eine Chance. Dass ich also wirklich Jahre brauche, um mich auf ein Niveau zu heben, wo man annähernd sagen kann, der kann das, den kannst du gebrauchen, um Erfolge zu feiern. Denn man will das natürlich als Sporttreibender Erfolge haben. Den Nachbarn zu besiegen ist schön, aber wenn man sagt, ein bisschen höher darf es da mal sein, die Struktur, die Ligenstruktur ist da. Wie lange brauche ich da, um einigermaßen mal mitspielen zu können?
Das hängt schon auch sehr vom Interesse des Einzelnen ab. Also wer wirklich da Freude hat und dann jede Woche zum Verein geht und auch am Wochenende dann mal zu turnieren, der wird nicht mehrere Jahre benötigen. Und der merkt auch schon relativ schnell, dass er mithalten kann. Also er wird natürlich ein bisschen brauchen, bis er gegen die ganz Guten dann gewinnt. Aber um Anfangserfolge zu haben, ist es nicht so schwer. Also man verliert das erste Spiel meinetwegen 12-0, 13-0, 14-1. Aber nach 3-4 Wochen, wenn man dann auch ja ein bisschen Unterstützung bekommt, was wir dann auch immer machen bei neuen Mitgliedern, dann verliert er vielleicht nur noch 8-1, 9-1. 7-2 und dann wird es immer besser und dann werden irgendwelche Spiele knapp und knapper und dann gewinnt er auch mal. Und ideal ist natürlich, wenn sich vielleicht mehrere Unerfahrene gemeinsam dann zu uns begeben, weil die dann wenigstens untereinander ihre Erfolgserlebnisse haben. Aber das Problem hat man vermutlich in all diesen Sportarten. Also ich denke mir, jemand, der bei Minigolf damals so mitspielt, bei diesen Turnieren, wo die dann auf einer 18er Bahn dann, weiß ich nicht, glaube mit 21, 22 Schlägen ist man da sozusagen dann vorne dabei. Der wird auch mal eine Weile brauchen, bis er sich dann von 35 Schlägen auf 33, 30, 28 runtergearbeitet hat. Oder beim Badminton, wo ja auch viele denken, ach ja, das ist doch irgendwie Federball. Und wenn sie dann mal in so einer Halle stehen, dann müssen sie doch erkennen, dass das mit Federball eher nur von den äußerlichen Eindrücken her zu tun hat. Das Problem hat wahrscheinlich jeder, auch jemand, der Dart spielt, wenn er dann im Fernsehen immer sieht, alle 20 Sekunden wird irgendwo 180 gerufen und selber freut man sich, wenn man da ein, zwei Mal gescheit trifft. Aber das wird eben besser durch das Trainieren. Und wie gesagt, bei uns gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, dass jemand, der noch nicht so gut ist, Erfolgserlebnisse hat. Wir haben bei den Turnieren immer für die Ausgeschiedenen nochmal ein Extra-Turnier, wo dann nur die untereinander spielen und dann ergibt sich das automatisch, dass jemand auch seine Erfolgserlebnisse hat. Also wir haben es zum Glück extrem selten, dass Leute wieder aufhören mit der Begründung, das ist hier sozusagen nicht zu erreichen. Also muss auch keine Angst haben. Also wir sind da auch nicht diejenigen, die sich da total drüber freuen, einem Neuen dann da sozusagen die Hütte voll zu schießen. Also ganz im Gegenteil. Wir erklären dann und ich glaube, damit kann man ganz gut umgehen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man wirklich sagt, wenn wir da jemanden haben, dem wir quasi direkt in den Augen gucken und ablesen können, der ist scharf, der will das machen, dass man den nicht sofort wieder verärgern will, sondern froh ist über jeden, der da quasi kommt und sagt, ich mache hier mit, ich habe da Bock drauf, egal wie lange es dauert, ich will da irgendwann mal bei euch ganz professionell mit dabei sein. Wo müssen wir den deutschen Tipkick-Spieler denn einordnen? Wo stehen die international?
Also Tipkick ist keine weltweit präsente Sportart. Wir wissen zwar, dass es tatsächlich in vielen Ländern, ob das USA ist oder Brasilien und auch in Südafrika, dass es Leute gibt, die dort Tipkick spielen. Aber so organisiert wie wir, das gibt es tatsächlich nur in Deutschland und in der Schweiz. Also uns fehlt da sozusagen ein bisschen diese Internationalität. Damit können wir aber leben. Also es ist einfach so. Und also deutscher Meister wird, der ist sozusagen, kann sich dann auch im Normalfall als vermutlich bester Spieler der Welt fühlen.
Aber das habt ihr so noch nicht richtig rausbekommen, ob das so ist. Es gibt also keine Länderspiele, sowas ähnliches.
Hatten wir schon, also zum Beispiel mit den Schweizern. In Österreich gab es auch mal ein bisschen mehr Tipkick als zurzeit. Aber wir wissen eben konkret nicht von Ländern, die auch nur ähnlich wie wir strukturiert sind. Und ich denke mal, über das Internet hätte man das dann schon mal gemerkt. Das ist ja auch über die erwähnte Herstellerfirma dann ganz gut herauszubekommen, weil die ja dann auch wissen, wo sie hinliefern. Und wie gesagt, es bleibt halt doch ziemlich auf Mitteleuropa, auf Deutschland dann beschränkt.
Habt ihr denn eigentlich in der Corona-Pandemie durchspielen können? Weil der Abstand ist ja in der Natur des Spielfeldes, was vorgegeben ist, ja da. Ihr konntet ja nicht nebeneinander im Zweikampf, sondern ihr steht ja gegenüber. Habt ihr durchspielen können da?
Also Corona ist für uns ein besonderes Problem, weil bei so einem Spiel, wo die Tippkickplatte etwa 1,20 Meter lang ist und zwei Spieler stehen und dann ja noch ein Dritter dabei ist, der Richter, sind die Köpfe oft so dicht beieinander, dass man also da ganz konsequent sagen musste, das geht nicht. Also wir haben auch ganz konsequent den Spielbetrieb komplett ausgesetzt, um niemanden zu gefährden. Und haben jetzt vor 3 Wochen das erste Mal wieder ein großes Turnier gehabt. Das waren die deutschen Meisterschaften in Hirschlanden bei Stuttgart. Da kamen dann 90 Leute. Die mussten aber alle diese 3G-Regel erfüllen. Und jetzt kommen wir sozusagen langsam wieder in Tritt. Aber in der Zwischenzeit war für circa 1,5 Jahre leider da nichts möglich.
Dann haben wir quasi noch aktuell zu vermelden, wer denn deutscher Meister geworden ist.
Das ist der Harald Füssinger aus Hirschlanden, also vom Veranstalter dann auch noch. Und da haben wir uns besonders gefreut, weil der Harald seit rund 40 Jahren Tippkick spielt und hat schon auch den einen oder anderen Erfolg gehabt. Aber die deutsche Meisterschaft, das ist ihm nie gelungen. Und eben vor 3 Wochen hat er das geschafft. Und er freut sich, glaube ich, jetzt noch ganz doll und ein ganz sympathischer Kerl. Und wir gönnen ihm das von Herzen.
Der Harald Füssinger vom TKC Hirschlanden, Tippkick Club Hirschlanden. 71 sind die gegründet. Also die sind jetzt auch schon gute 50 Jahre. Ja, auf, ja genau, kann man sagen. 50 Jahre dabei. Wir haben
genau, die haben jetzt dann auch begleitend ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das ist auch eben was wir ganz besonders auch wertschätzen, dass die über 50 Jahre einen Vereinsbetrieb aufrechterhalten haben. Die machen auch sehr viel mit Nachwuchsarbeit und sind auch ein elementarer Bestandteil in Hirschland und in Ditzingen, dabei Stuttgart. Und der Vereinschef und Gründer, der Andreas Siegle, der hält den Laden da zusammen und engagiert sich da. Also das ist wirklich für uns ein Vorbildverein und wir sind wirklich auch sehr froh, dass es diese Gruppe da gibt.
Wir haben ja gesagt, 1938, das Geburtsjahr vom Tippkick. Damals gab es dann schon auch die ersten Mannschaften und gibt es sie bis heute noch?
Also 1938, dieser Verein ist in Hildesheim entstanden. Die hat es lange gegeben. Die sind erst so vor 5, 6, 7 Jahren dann sozusagen aus der Szene verschwunden, weil dann die dort Älteren irgendwann gesagt haben, jetzt lasse ich es mal gut sein. Die haben dann am Anfang auch nicht irgendwie andere Vereine gehabt, wo sie so regelmäßig spielen konnten. Das hat sich erst in den 1970er Jahren entwickelt. Plötzlich gab es dann
Tor für die Borussia.
Und die haben dann irgendwann mal beschlossen, wir machen Wettbewerbe. Dann kam die Bundesliga, kamen die Meisterschaften. Und seitdem ist das eben ein fester Bestandteil unseres Spielbetriebes.
Zum Schluss vielleicht, Peter Funke, ganz wichtig, wo kann denn jemand, der jetzt Bosses Bundesliga-Blog gehört hat und Bock drauf hat, ich will das machen, will das spielen, wo kriegt er denn die ersten Informationen, um so zu wissen, gibt es einen Verein in meiner Nähe, wo kann ich mich melden, wie geht es, wie ist Training, was Material, wir haben da ja auch drüber gesprochen, gibt es da so eine Grundinfo, wo Sie sagen können, da wird schon mal so der erste Appetit quasi gestopft?
Ja, wir haben ja unsere nicht kommerzielle Webseite, dtkv-info. Da findet man auch Kontaktadressen, unter anderem eben auch meine. Da kann man mich gerne anschreiben, anrufen. Ich rufe dann auch gerne zurück oder schreibe zurück. Da muss man mal schauen, wo jemand wohnt, ob es da in der Nähe einen Verein gibt. Dann ist derjenige oder auch diejenige, wir haben ja auch einige weibliche Mitspielerinnen, herzlich eingeladen, da mal zum Zugucken hinzuschauen. Und dann kann jeder mal gucken, ob ihm das Ganze gefällt.
dtkv.info und die Regionalliga, genau. Die ist aufgeteilt deutschlandweit, also sehr wahrscheinlich egal, wo ihr jetzt gerade diese Ausgabe hört vom Bosses Bundesliga-Blog. Irgendwo ist in eurer Nähe sicherlich ein Verein, wo ihr mal vorbeigucken könnt, sicherlich auch mal Probe spielen dürft und dann mal reinriechen in den, ja, dann doch Hochleistungssport Tippkick. Peter Funke, ich sage vielen Dank, dass wir das mal vorstellen durften. Fand ich sehr, sehr interessant, so eine Zeitreise aus der eigenen Kindheit rüber in die heutige Aktualität und dass überhaupt noch gespielt wird, finde ich richtig klasse und vor allen Dingen hochprofessionell. Das finde ich ja noch viel besser. Dankeschön, den Präsidenten.
Ja, wobei,
bitte.
Nur eine Schlussbemerkung. Das mit dem professionell, das hören wir immer ganz gerne. Aber der Eindruck, dass damit auch irgendwelche finanziellen Zuwendungen verbunden sind, der wäre falsch. Hat aber auch den Vorteil, weil man bei uns kein Geld gewinnen kann, es ist eine ausgesprochen faire Geschichte. Die Leute hauen sich nicht übers Ohr und versuchen nicht wie in, ja, ich sag mal, beim Fußball zu hoffen, dass der Schiedsrichter es nicht sieht oder solche Geschichten. Also das geht sehr fair zu und oft auch wirklich sehr freundschaftlich. Und von daher sind wir zwar, wie würde der Herr Wowereit sagen, professionell, aber glücklich.
Sehr schön. Profihafte Amateure, da sind die Tippgegner.
Genau, das ist schön formuliert.
Peter Funke, ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, dass ja, die Normalität auch bei euch wieder einkehrt. Dankeschön, Peter Funke.
Dankeschön, ebenso.
Vielen Dank, Peter Funke, dass wir mit Ihnen mal sprechen durften über Tippkick, über den deutschen Tippkick-Verband und wie immer noch Tippkick gespielt wird. Vielleicht habt ihr jetzt beim Hören auch so ein bisschen Bock drauf bekommen, wieder dieses alte Spiel rauszukramen, falls ihr das noch habt. Wenn nicht, natürlich überall käuflich erwerblich. Das Internet steht dafür natürlich auch zur Verfügung. Und vielleicht habt ihr wieder Bock drauf zu spielen. Wo ich so drüber rede, muss ich sagen, hätte ich auch wieder Bock drauf. Könnte man eigentlich mal wieder machen. Tippkick spielen. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran gehabt, habt ein bisschen eine Zeitreise antreten können in eure eigene Kindheit und habt da nochmal, ach ja, Erlebnisse gehabt. Stimmt, damals haben wir das gemacht. Vielleicht spielt ihr es ja heute auch noch. Das kann ja durchaus sein. Dann würde mich das freuen, wenn ihr das vielleicht mal mitteilt. Könnt ihr ja gerne machen über die sozialen Plattformen, wo ich vertreten bin, mit Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram. Dann würde mich das doch gerne mal interessieren, ob ihr denn da immer noch aktiv seid. Ja, das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Ein sportliches und erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.